So, wir sprechen über hippelige Hunde.
Und die Leute dazu.
Und die Leute dazu, genau. Wir sprechen ja jetzt, also Thema ist ja Hippelhunde bei uns die nächsten Wochen. Und da wir ja zu den Hunden schon vieles gesagt haben, dachten wir, wir widmen uns mal nur den dazugehörigen Menschen. Denn die haben es nicht leicht.
Nee, die haben es echt nicht leicht. Wir wollen ja gerne jetzt ein bisschen mehrere Podcasts dazu machen und haben gedacht, das Erste, was man auf jeden Fall mal anbringen kann, neben diesem, wie gehe ich denn damit um? Ne? Also da sind ja die Leute mit dabei und vielleicht hat man ja so als Profi eine Idee und denkt sich, ah, das und das kann man jetzt mit dem Hund machen. Aber man muss ja auch die Menschen dazu mitkriegen und wenn die in die Hundeschule kommen, vielleicht ja sogar schon, weil der Hund so hibbelig ist, ist das ja meistens etwas, was nicht erst seit gestern nervt, sondern eigentlich eher was, ne? Man kriegt den als Welpen vielleicht, dann denkt man noch so, ach, das ist ja normal, das ist ja ein kleiner Welpe, das ist ja klar, dass der noch so aufgeregt ist, dann kommt vielleicht sogar noch die Pubertät, dann sagen alle, ja, Pubertät, wart mal ab und dann werden ja oft auch so Selbsthilfemaßnahmen ergriffen, sowas wie dann schnell mal kastrieren oder dies oder jenes ausprobieren. Und
ja,
bis sie in der Hundeschule landen, haben diese Menschen ja häufig schon einen sehr anstrengenden, schrecklichen Weg hinter sich, ne?
Ja. Ja, und die sind ja auch, wenn du so einen Hund hast, bist du ja auch direkt immer in der Öffentlichkeit irgendwie markiert. Also aus verschiedenen Gründen, weil er wahrscheinlich laut ist, weil er irgendwie auffällt, das ist unangenehm, dann wirst du wahrscheinlich bombardiert mit verschiedensten Tipps, weil ja immer jeder gerne was dazu sagen möchte. Also sie haben ja schon dann auch echt einiges hinter sich oft, bis die dann mal sich professionelle Hilfe suchen, ne?
Ja, und das macht natürlich, das ist ja bei manchen anderen Themen auch so. Ich finde, im Aggressionsbereich zum Beispiel ist es auch einfach sehr, ein sehr sensibles Thema für die Menschen, aber bei den Hibbelhunden eben häufig auch, dass wir, wenn die dann ins Training kommen, erstmal gefordert sind oder auch ihr gefordert seid, diese Menschen irgendwie so aufzufangen, dass die das Gefühl bekommen, jetzt was machen zu können und loslegen zu können, aber natürlich vielleicht dazu neigen, ganz schnell Hilfe zu wollen, ja, weil es halt auch irgendwie so nervig ist und dann so ein bisschen, vielleicht ein bisschen schneller auch dieses, jetzt machen wir mal zack, zack, damit das aufhört, dass das so ein bisschen Druck ausgeübt wird auf die Profis, weil der Verzweiflungsgrad auch einfach so hoch ist. Und da müssen wir uns dann abgrenzen, ne?
Ja, das und was ja auch oft ist, ist, dass man ja erstmal so eine Sensibilität herstellen muss dafür, dass der Hund tatsächlich, also die sehen das ja nicht unbedingt, ne? Das ist ja, wenn du nicht, wenn dir das noch niemand gesagt hast, dass das ein Problem ist, was der Hund an sich hat, aus verschiedensten Gründen, kann es ja dazu kommen, dass das nicht nur so ist, dass der schlecht erzogen ist und jetzt, also vielleicht ist er auch noch schlecht erzogen, aber dass das halt nicht so ist, dass man jetzt in die Hundeschule geht und dann lernt er Sitz und dann kann er auch ruhig sitzen, sondern dass das zwei verschiedene Dinge sind, dass der Sitz lernt und dann aber auch ruhig sitzen kann. Das kann ja sehr desillusionierend sein auch.
Und da finde ich, also das finde ich einen super wichtigen Punkt, weil es ja dann in der Praxis tatsächlich bedeutet, wenn es jetzt ein Hund ist, der an sich jetzt keine schrecklich schlechte Erziehung genossen hat, ne? Also man jetzt nicht sagen würde, okay, das ist halt alles ein reines Erziehungsdefizit, sondern der bringt eben auch eine Besonderheit mit, dass vielleicht die Erwartungshaltung der Menschen so sein könnte, ich gehe in die Hundeschule und ich lerne jetzt aktiv, dass der Hund was tun soll. Ne? Also wir machen so Kommandos und es gibt so einen Fahrplan mit so ganz genauen Übungen, was der Hund tun soll. Und dann wird es ja für euch jetzt als Hundeprofis eher so, dass ihr erstmal das erklären müsst, dass der Hund lernen muss, etwas nicht zu tun oder nichts zu tun. Und das ist ja viel weniger Übungsstruktur. Also das ist ja viel weniger ein, dann machst du so und dann macht der Hund so und dann sagst du dies oder das. Und geht ja auch überhaupt gar nicht über Kommando lernen, sondern diese ganzen Frustrationstoleranz-Sachen oder Ruheübungen oder sowas, die sind ja viel komplexer, aber auch, finde ich, schwieriger zu beschreiben, als wenn man sagt, wir machen jetzt mal eine Dressurübung, wo
Das
es
machen sie ja wahrscheinlich eh schon die ganze Zeit. Also das ist ja das, was Menschen als erstes einfällt, dass sie dann eben ganz oft Sitz sagen oder hör mal auf jetzt oder was auch, was sie alles so sagen. Aber sie, also das Machen ist ja meistens nicht das Problem, sondern das nicht mehr machen ist ja der schwierigere Teil. Ne? Es ist ja wie so ein kleiner Entzug dann oft. Wenn man denen dann sagt, so, das machst du jetzt mal alles nicht mehr. Und dann die Situation zu haben, dass der Hund sich ja immer noch so verhält, aber sie nichts mehr machen dürfen, das ist ja eigentlich die größte Herausforderung, für so ein Training am Anfang.
Das heißt, wir oder neben, ja, wir, die zweite große Hürde könnte man vielleicht zusammenfassen, ist die Erwartungshaltung der Menschen, die vielleicht damit ankommen, mit wir machen jetzt lauter Übungen, komplett einmal zu demontieren und eine neue Erwartungshaltung zu schaffen, was, wie läuft es jetzt ab, auch ja zeitlich, das hat ja bei hibbeligen Hunden einen sehr großen Zeitrahmen, den das häufig einnimmt. Ja, bei vielen anderen Problemen kann man ja sagen, na, wir treffen uns jetzt mal 3, 4 Stunden und dann ist das einigermaßen im Lot hier oder dann kannst du alleine weiter arbeiten, wenn es jetzt nur darum geht, der Hund soll ein konkretes Verhalten irgendwo verändern. Aber dieses, der Hund soll insgesamt einfach gechillter werden, das ist ja wirklich eine langfristige Baustelle.
Ja.
Und da ist ja, also sagen wir ja sowieso immer, ne? Aber ich würd mal meinen, dass hier dieses Erstgespräch, wo wirklich die Zeit genommen wird, nicht irgendwas mit dem Hund zu machen, sondern ausschließlich zu sprechen und wirklich ein Verständnis zu schaffen. So, was heißt das denn jetzt für dich oder für euch mit diesem Hund, ne? Was bedeutet das? Nicht die konkrete Übung, sondern was bedeutet das erstmal grundsätzlich loszulassen von diesem, der lernt dann irgendwelche Kommandos, sondern dass das ein ganz anderes Basislernen jetzt bedingen wird und dass das dauern wird und dass das mit Hoch und Tiefs verbunden sein wird. Sich da die Zeit zu nehmen, ist ja das Fundament dann für alles.
Wollen wir vielleicht nochmal diesen ja nicht so ganz fachlich korrekten Begriff, den wir da nutzen, für diese Art von Hunden, wollen wir das nochmal einmal definieren? Also ich weiß, wir gehen ja mal davon aus, dass ihr bestimmt alle unsere Podcasts in richtiger Reihenfolge schon gehört habt. Aber ich weiß nicht, ob wir das können. Also es gibt schon mehrere Hibbelhunde, Folgen, aber vielleicht, falls jetzt jemand diese Folge als erstes hört, könnten wir ja nochmal definieren, was ein Hibbelhund für uns eigentlich ausmacht. Also was muss der Hund können, in Anführungsstrichen, nicht können, damit wir den so nennen würden?
Ja, das machen wir. Willst du mal anfangen?
Nö.
Okay.
Ich habe das jetzt so schön eingeleitet.
Ach so, na gut. Ja, dann, also wir würden als erstes ja schon mal sagen, dass der ein auffälliges Maß im Gros der Hundemasse an aufgeregten, reaktiven und nach außen gerichteten Verhalten zeigt. Also nicht nur in einer Situation, nicht nur der pöbelt andere Hunde an der Leine an oder so, sondern dass das übergreifend auf alle Lebenslagen
Ja, auch zu
von
Hause.
auch zu Hause und wenn Besuch kommt und wenn irgendwer getroffen wird und auch wenn er sich freut oder auch wenn er, egal welche Emotionslage, immer dadurch auffällt, dass er sich emotional einfach ganz schlecht im Griff hat und zu ganz viel reaktivem Verhalten und aufgeregtem, stressbeladenen Verhalten neigt.
Ja. Und dass er auch wirklich Defizite hat, das anders zu können. Also das ist halt, aber das ist das ja mit dem in allen Lebenslagen. Das, ne, ist da ja schon das Zeichen dafür, dass es nicht nur eben, dass er nicht nur unerzogen ist und in manchen Situationen, sondern dass er wirklich nicht in der Lage ist, ja, auf Kompetenzen zurückzugreifen, sich selbst zur Ruhe zu bringen.
Und auch wenn da zum Beispiel alleine ist oder sowas, könnte ja auch noch sein, ne? Also, dass man wirklich sagen muss, es muss irgendwie das ganze Leben muss erfüllt sein von einer auffälligen Unruhe und getrieben sein von Außenreizen und dieses Ding von immer überall und auch mit allen Menschen, also dass es wirklich der Ursprung im Hund selber liegt und nicht nur, wenn er dann mit dem Mensch unterwegs ist, der super cool und gechillt und man merkt gar nichts, sondern auch in allen Umgebungen und in allen Begleitungen
Ja.
auffällig, mehr oder
Dann
weniger.
gibt es natürlich Abstufungen. Also ich würde sagen, das, was du jetzt beschrieben hast, ist so der härteste Grad. Und es gibt ja schon auch so Hunde, wo das so ist, dass die zum Beispiel von Anfang an beim Dogwalker waren und es da geht. Und sonst geht es aber nie, dann würde ich die da schon immer noch mit reinnehmen. Muss dann halt, aber dann ist halt schon mal gut zu wissen, dass es irgendwie Möglichkeiten gibt. Es braucht aber die und die und die und die und die äußere Anleitung, was ja auch nicht so richtig lebenspraktisch ist, wenn das alles immer nur von außen geregelt werden muss. So.
Ja, und manch einer ist ja auch vermeintlich, wenn er zu Hause ist, eher ruhig. Fällt da aber vielleicht dann eher einfach in so ein Koma, weil er den ganzen Tag
Ja.
so im Aufruhr ist, dass er, wenn er dann mal zu Hause seine Ruhe hat, einfach so tief schläft, dass das vielleicht auch schon wieder auffällig ruhig ist. Das würde dann ja auch noch unter das Kriterium Hibbelhund fallen. Also Hibbelhund heißt für uns einfach ganz klar nicht einfach nur unerzogener Hund,
Ja.
der Quatsch macht, sondern der nicht anders kann und der wirklich im Hundeschulalltag aus der Reihe so krass aus der Reihe tanzt, dass ihr zum Beispiel sagen würdet, den kann ich so nicht zum Beispiel in eine ganz normale Gruppe mit reintun, der sprengt mir hier wirklich die Gruppe.
Ja.
Und auch unter bester Anleitung und auch wenn ich den mal in die Hand nehme und was versuche, ist er einfach auffällig nach außen und ständig in Bewegung und ständig in Reaktion und ständig aufgeregt.
Ja, genau.
Ja, die gibt es ja einfach, ne? Also die gibt es ja in erzogen und unerzogen. Ne? Also die dann auch noch unerzogen ist natürlich nochmal doppelt und dreifach furchtbar und nervig. Aber es gibt sie ja auch in total gut erzogen, die eigentlich alles ganz fein versuchen, aber es einfach nicht hinkriegen, sich dabei zu regulieren.
Finde ja. Also es ist furchtbar für die Menschen und für die Umgebung, wenn sie unerzogen sind, aber ich finde, fürs Training ist das die bessere Version. Also die Chancen, dass sich was bessert, sind ja größer, je unerzogener so ein Hund ist, wenn er ins Training kommt, weißt du?
Ja, es wird auf jeden Fall besser, ne, wenn man dann
Ja.
zumindest noch mal an der Erziehung was schraubt. Ja.
Wenn die schon super gut erzogen sind und nicht in der Lage, sich irgendwie zu kontrollieren, dann, wobei das auch ein seltener Fall ist, aber.
Ja, und andererseits ist es für die häufig mit den Menschen schwieriger, wenn die eine große Erziehungskompetenz mitgebracht haben und wirklich ihr Herzblut da auch reingesteckt haben, vielleicht auch viel Hundeerfahrung und dann einen Hund haben, der keine Ahnung, dem sie sagen, leg dich da mal hin und dann liegt er da auch und liegt auch fein und bleibt auch liegen, aber
Ja.
ist
Aber
so
es ist halt innerlich, genau.
ja,
Ja.
und liegt da zitternd und hechelnd und
Ja.
ist so angespannt und sobald die einmal sagen, okay, explodiert er in der Luft, das ist ja auch was, was für jemanden, der sich so viel Mühe gegeben hat, nochmal extra hart sein kann, weil so die eigene Kompetenz damit in Frage gestellt wird.
Ja. Ja. Ja, das ist dann genau auch noch mal eine Schwierigkeit. Also eine große Schwierigkeit ist oft diese Erkenntnis, wir gehen jetzt nicht in die Hundeschule und lernen da Hundeschulkram und dann, wenn ich das dann anwende, dann wird alles gut, sondern diese Erkenntnis, dass da wirklich ein tiefer liegendes Problem dahinter steckt. Das ist einfach wichtig, dem auch Zeit und Raum zu geben, das erstmal zu verarbeiten. So.
Ich finde es auch einen super schwierigen Punkt noch für die HundetrainerInnen da draußen. dass die Sachen, die dann angeleitet werden müssen, sich häufig auf den Alltag beziehen.
Ja.
Und wenn man dann also in der Hundeschule ist, man kann das ja alles, man muss keine Hausbesuche machen, ne? Also man kann das ja alles lernen in der Hundeschule oder wenn man keine Hundeschule hat, da wo man sich halt trifft mit seinen Leuten. Aber umgesetzt werden muss es halt permanent im Alltag. Und da ist ja nochmal die nächste Hürde, erstens das bewusst zu machen, den Leuten bewusst zu machen. Das reicht nicht, wenn du hierher kommst und das hier machst, sondern du lernst hier nur, was du zu Hause machen musst. Und da auch so dran zu bleiben. Also die mitzunehmen, dass sie da permanent dranbleiben und nicht sagen, ja, komm, egal, ne? Jetzt sind wir im Urlaub, da haben wir keine Lust drauf, Leine ab, Halligalli. So was kann einen ja da deutlich wieder zurückwerfen dann in solchen Erfolgen.
Ja, dass das nicht so eine, jetzt machen wir mal was und dann sieht man schon ein Ergebnis und dann fühlen sich alle gut und alle fühlen sich besser und die Trainerin ist fröhlich, weil sie was erreichen konnte, sondern dass da so viel im Hintergrund läuft, ne? Ist auch eine gute Gelegenheit, nochmal über WhatsApp-Betreuung oder irgendwie Messenger-Betreuung, ob man sowas anbietet, wenn ja, wie. Na, das sind so Fälle, wo das total Sinn macht, weil die dann ja auch mal Videos schicken können und sowas zum Beispiel.
Ja, und da, also dieses ganze Hundetrainerinnenberuf ist ja eh eigentlich sehr anspruchsvoll, ne, was diese Menschenbetreuung angeht und was ja auch oft im Coaching gar nicht mal so einfach ist. Und ich glaube, hier sind viele Gefühle. Also entweder passiert es, dass man vielleicht mit einer großen Enttäuschung der Menschen leben muss, vielleicht auch mit einer Wut, die sich gegen die Hunde richtet, die
Ja.
irgendwie aufgefangen werden muss, ohne noch einen Vorwurf obendrauf zu packen, ne, wenn die eh schon so unter Stress mit diesem Hund sind und dann natürlich das Letzte, was dann so ein Mensch hören möchte, ist, ja, hast ja auch hier alles falsch gemacht oder ja, jetzt sei doch mal nicht so wütend oder so, ne? Oder das ist ja gemein, dass du jetzt so wütend zu deinem Hund bist, weil man vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen kann, wie stark man Wut auch empfindet gegen den eigenen Hund und dann vielleicht auch gleichzeitig gleich wieder so ein schlechtes Gewissen, weil man dann irgendwie zu doll geworden ist oder den
Ja,
nirgends mit hinnimmt, ne?
das ist schon wirklich eine krass belastende, zermürbende Situation, mit so einem Hund zusammenzuleben, weil einfach, also es ist ja nicht nur, es gibt ja Stimmungsübertragungen in alle Richtungen und da kannst ja noch so sehr dir vornehmen, ruhig zu sein, wenn du durchgehend im Raum bist mit jemandem, der auf 180 ist, innerlich wie äußerlich, das zermürbt einen. Also, das ist einfach anstrengend für die Leute.
Ja, genau, dafür haben wir ja dann auch, wir machen ja noch mehr Teile hierzu, da haben wir uns halt auch gedacht, da werden wir noch ein bisschen was zu, wie leitet man was an und was gibt es denn für Notfallmaßnahmen, um dem Menschen zu helfen. Dazu sagen wir dann auch noch was. Aber erstmal grundlegend braucht es, glaube ich, eine Menge Empathie und eine Menge gute didaktische Fähigkeiten und auch so rhetorische Fähigkeiten, um aus dieser Verzweiflungssituation, ohne etwas in der Hand zu haben, wo man schnell mal einen Erfolg herzaubern kann und alle schon so ein bisschen heiß machen kann, so könnte es aussehen. Das ist ja einfach nicht so schnell herzuzaubern bei so einem Hund. Trotzdem die Motivation der Menschen anzuschüren, dass sie Lust haben, sich jetzt auf einen langfristigen Prozess einzulassen. Also ganz, ganz viel Mensch. Ganz viel auf den Mensch einzugehen, gerade am Anfang, um die irgendwie so einzufangen, dass sie die Kraft haben,
Ja. Auf
mitzumachen.
der anderen Seite kann das ja auch erleichternd sein, irgendwie klar, also so Gehirnprozesse zu erklären und klar zu machen, der hat halt echt ein Problem und es ist eben nicht deine schlechte Erziehung. Also im besten Falle ist das ja auch dann entlastend. Und es gibt auch noch Dinge, die man machen kann und es, ne, es kann sich noch verändern und weiterentwickeln. Ja, also das ist so der wichtigste. Das Wichtigste eigentlich, was sie mitnehmen sollten, ne, in einem Erstgespräch.
Ja, dass es da genau, dass es was gibt. Und dann als fiese Stolperfalle, dass es wahrscheinlich nicht das ist, was die Leute gedacht haben, als sie den Termin gemacht haben. Also es gibt Hilfe in Sicht, aber sie sieht ganz anders aus als gedacht. Es ist halt nicht, ja, dann kommst du jetzt schön immer dreimal die Woche zum Agility, dann ist der müde. Und es ist auch nicht, dann machst du jetzt hier ein bisschen Erziehungssachen und dann lernt er so ein paar Kommandos und dann ist das weg. Oder gewöhnt sich an die anderen Hunde und dann rastet er nicht mehr so aus, wenn er andere Hunde sieht. Sondern die Hilfe, die du hier bekommen kannst, umfasst andere Dinge. Ich glaube, da braucht man auch ein bisschen, vielleicht geht einmal einer durch die Lappen, weil es ja auch von den Menschen echt, das ist ja eine richtige Leistung zu begreifen, was das bedeutet, ne? Also das kann mir schon vorstellen, dass euch da mal der ein oder andere durch die Lappen, also da einfach nicht wiederkommt, weil die gar nicht verstehen können, warum das so komplex ist.
Ja, weil sie sich genau was anderes vorgestellt haben. Ja.
Das
Es
kann ja auch.
kommt, ja, es kommt auch sehr darauf an, wie hoch der Leidensdruck ist. Vielleicht gehen sie dann nochmal woanders hin und machen da Agility und dann kommen sie nochmal wieder.
Ja. Ja,
Okay.
also auf jeden Fall eine komplizierte Geschichte. Ja, einmal für den Hund ist das natürlich eine schwierige Sache, braucht lang, aber man kann viel machen. Und aber auch für den Mensch kompliziert. Jetzt muss
Hat es
ich.
bei dir geklingelt? Okay.
Ja. Kurz den Hund reinlassen, sorry.
Also als Fazit, es braucht viel Empathie und Verständnis erstmal. Und es braucht einen guten Plan, so einen gemeinsamen Plan. Und die müssen das auch verstehen, warum diese Dinge jetzt passieren. Es hat ja, hast du ja schon gesagt, ne, viel mit weniger machen zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass sich Strukturen verändern können, äußerliche und innere Hirnstrukturen. Da muss noch einiges nachwachsen, an Synapsen und Hirnmöglichkeiten. Und das ist halt, ja, das hat halt mit Zeit und mit Ruhe zu tun und mit langsamen Schritten. Und das ist für alle Beteiligten ja manchmal nicht so ganz leicht. Und da werden weitere Dinge, die geklärt werden müssen, auch sowas wie, was kann Entlastung sein? Was sind Erste-Hilfe-Maßnahmen? Da reden wir noch mal nächste Folge drüber.
Ja.
Und auch über, ja, was für Worte, was für eine Didaktik, was sind da Möglichkeiten, sowas gut rüberzubringen?
Ja, genau, das wäre so, ja, Fazit für jetzt hier unsere kleine dystopische Zusammenfassung. Aber ja, genau, das nächste Fazit kommt ja noch oder die nächsten Sachen nehmen wir noch mit auf und wie kannst du da genau helfen und was kannst du da anleiten? Aber ich glaube, für den Anfang kann man daraus jetzt schon mal das mitnehmen, was du gerade zusammengefasst hast.
Ja, und sonst könnt ihr ja auch noch mal die anderen Folgen nachhören, die Hebbelhunde-Folgen. Vielleicht denke ich dran, die hier drunter noch mal zu schreiben. Sonst müsst ihr sie raussuchen. Ich müsste sie ja auch raussuchen. Oder es gibt ja auch noch einen kostenlosen Kurs, den haben wir bestimmt, wenn dieser Podcast rauskommt, auch schon noch mal gepostet. Oder er wird in den nächsten Tagen noch mal gepostet. Ansonsten müsst ihr auf der Homepage gucken. Der heißt Drei Irrtümer über Hebbelhunde.
Ja.
Und dann könnt ihr auch noch, trotzdem es das alles schon gibt, uns noch Fragen schicken. Und dann sagen wir da auch noch was dazu.
Ja, sehr, sehr gerne. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Fälle oder einen eigenen Hibbelhund, dann schickt uns gerne was.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.